Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit euren Lohnexperten von Easylohn. Ich bin André und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute mit einem sehr komplexen Thema der betrieblichen Altersvorsorge. Dazu habe ich Unterstützung da. Nicole Röser, herzlich willkommen von der Württembergischen Versicherung, wird uns heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Viel Spaß! Ja, die betriebliche Altersvorsorge. Ein Thema, was uns in der Lohnbuchhaltung schon jahrelang umtreibt und beschäftigt. Immer wieder werden Gesetze angepasst, die wir umsetzen müssen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal zu dir, Nicole. Stell dich doch mal den Zuschauern vor.
Ja, vielen Dank, André. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und heute ein bisschen was über die betriebliche Altersvorsorgung erzählen darf. Ja, ich bin die Nicole Röser. Ich bin seit 2005 in der Versicherungsbranche tätig, seit 2008 bei der Württembergischen Versicherung. Ja, mein Steckenpferd sind vor allem die betrieblichen Vorsorgesysteme, wozu auch die betriebliche Altersversorgung mit ihren zahlreichen Durchführungswegen zählt.
Dann hast du ja tagtäglich mit diesen Themen der Durchführungswege zu tun und kannst uns auch mal erklären, was für Durchführungswege es denn eigentlich überhaupt gibt.
Ja, dann fangen wir doch mit der Direktversicherung an. Die Direktversicherung ist der häufigste und schnellste Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung. Da ist es so, dass das Unternehmen direkt mit der Versicherungsgesellschaft einen Vorsorgevertrag abschließt und das auf das Leben des Mitarbeitenden. Hier ist es so, dass vor allem von Vorteil ist, dass der Arbeitgeber Lohnnebenkosten hier einspart und das passiert durch die Entgeltumwandlung. Wie das genau passiert oder was die Entgeltumwandlung ist, das werde ich gleich nochmal erzählen. Mhm. Hinzu kommt, dass der Arbeitgeber die Beiträge, die er in die betriebliche Altersversorgung einzählt, und zwar die Beiträge, die über die 15% Zuschuss hinausgehen, betriebssteuerlich absetzen darf.
Die 15% sind auch jetzt für Altverträge verpflichtend, aber dazu kommen wir, glaube ich, auch später noch ein bisschen ausführlicher, weil das auch ziemlich aktuell ist.
Ja, genau. Richtig, da sprechen wir dann nachher nochmal schnell drüber. Genau. Hinzu kommt, dass bei der Direktversicherung die Beiträge nicht in unbegrenzter Höhe eingezahlt werden können. Da gibt es Beitragsgrenzen. Und die liegen seit diesem Jahr bei 292 Euro für Steuer- und Sozialabgaben. Die sind Steuer- und Sozialabgaben frei. Und wer noch ein bisschen mehr einzahlen möchte, kann 584 Euro einzahlen. Die sind dann allerdings nur noch steuerfrei. Was auch noch zu erwähnen wäre, ist, dass hier im Falle dessen, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber wechselt oder erstmal auch arbeitssuchend ist, könnte er auch selbstständig private Beiträge in die Direktversicherung einzahlen. Das ist bei den anderen Durchführungswegen etwas schwieriger. Aber hier besteht einfach da die Möglichkeit. Die Direktversicherung ist in der Hinsicht sehr flexibel. Mhm. Aber auch da kommen wir dann nochmal ein bisschen genauer später nochmal drauf zu sprechen.
Genau. Also das ist auch ein Grund dafür, dass die Direktversicherung einfach der häufigste Weg ist, der gewählt wird.
Absolut. Ne?
Genau, dann schließen wir mit der Direktversicherung einfach mal kurz ab. Da kommen wir später noch zu, weil es einfach wirklich viele Informationen gibt oder viele Vorteile, die wir noch erwähnen wollen, und kommen zum nächsten Durchführungsweg. Der aber altmodisch will ich nicht sagen, aber der nicht mehr so oft gewählt wird von Unternehmen.
Ja, genau. Das ist die Pensionskasse. Bei der Pensionskasse ist es so, dass das Unternehmen nicht direkt einen Versorgungsvertrag mit einer Versicherungsgesellschaft abschließt, sondern mit einer Pensionskasse. Und die Pensionskassen, davon gibt es leider nicht mehr ganz so viele am Markt, weil die aufgrund der Niedrigzinssituation der letzten Jahre eben in Verruf geraten sind, auch eher klassische Anlagemodelle verfolgen. Und daher sind die in Schwierigkeiten gekommen. Ja, wird heute nicht mehr wirklich angewandt, die Pensionskasse, weil genau das eben das Problem ist. Mhm. Und mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Es ist im Moment nicht mehr ganz so relevant.
Dann wollen wir das auch gar nicht so vertiefen, das Thema, und kommen zum nächsten, weil es gibt ja noch einige mehr.
Oh ja, doch so einige, genau. Da kommen wir direkt zur Pensionszusage oder auch Direktzusage genannt. Hier ist es so, dass es sich dabei um keine Entgeltumwandlung handelt. Hier geht es darum, dass das Unternehmen tatsächlich aus eigenen Mitteln Beiträge, Rückstellungen, sagt man dazu, Rückstellungen für den Mitarbeiter hinterlegt. Ja, hier wird kein direkter Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft abgeschlossen, sondern das Unternehmen zahlt diese Beiträge aus eigenen Mitteln. wenn man das Wort dann Rückstellungen hört, denkt man immer direkt an die Bilanz. Und ja, so ist es auch. Hier ist leider die Handelsbilanz und auch die Steuerbilanz werden hier angegriffen, was Vor-, aber auch Nachteile mit sich bringt. Wichtig zu wissen ist, dass hier ganz einfach gesprochen der Arbeitgeber, also das Unternehmen, dem Arbeitnehmer eine Zusage erteilt, ja, die er auch leisten muss zum Leistungsfall und das auch arbeitsrechtlich verpflichtend ihm diese Leistung zusagen muss und auch am Ende gewähren muss. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, eine Rückdeckungsversicherung abzuschließen bei einer Versicherungsgesellschaft, um sich da ein wenig abzusichern. Mhm. Was man noch sagen muss, ist, dadurch, dass eben die Handels- und auch die Steuerbilanz da belastet werden, wird es heute nicht mehr so häufig angewandt, die Pensionszusage oder die Direktzusage. Es gibt mittlerweile optimiertere Anlageformen wie die beitragsorientierte Direktzusage, die die Handelsbilanz nicht berührt. Für den klassischen Arbeitgeber-Arbeitnehmer, für das klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis kommt es eher nicht zu tragen.
Was ist denn, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin nicht mehr so liquide ist, sage ich mal, und dann 10 Jahre quasi zugesagt wurde und der Mitarbeitende ist immer noch im Unternehmen und dann wird Insolvenz angemeldet. Was passiert mit den Beiträgen? Weil das meintest du gerade mit dieser Rückdeckungsversicherung.
Ja, genau.
Ne?
Ja, genau. Genau das ist das Problem in der Vergangenheit gewesen. Die Firmen, die Unternehmen haben eben halt diese Rückdeckungsversicherung nicht unbedingt gemacht. Man hat gesagt, gerade bei soliden oder Unternehmen, wir zahlen es aus dem Cashflow. Mhm. Ja, und das könnte natürlich auf die Laufzeiten gesehen, weil wir sprechen ja dann nicht über nur ein paar Jahre, sondern in der Regel auf
Jahrzehnte.
Genau. Mhm. Und das war in der Vergangenheit genau immer dann das Problem mit der Finanzierung. Mhm. Genau.
Und wo sind die Beiträge dann, wenn quasi das Unternehmen Insolvenz anmeldet, keine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen hat? Sind die dann weg?
Ja.
Okay. Das ist natürlich für den Arbeitnehmenden wirklich der Grund, dass man von diesen Durchführungswegen wahrscheinlich absehen sollte. Auch in dieser schnelllebigen Zeit, wo man nicht genau weiß, wie passiert der Cashflow in den nächsten Jahren, was passiert auf dem Finanzmarkt und so weiter. Ja, da sollte man einfach einen Durchführungsweg wählen, wo dann die Versicherung derjenige ist, der quasi die Garantie übernimmt.
Genau, richtig.
Und das, da wären wir dann wieder bei der Direktversicherung, wo wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Das wäre die erste Wahl definitiv, die man hier nehmen würde. Okay. Richtig. Genau. Es gibt aber noch einen weiteren Durchführungsweg. Das ist die Unterstützungskasse. Und bei der Unterstützungskasse ist es auch so, wie bei der Pensionszusage, dass das Unternehmen keinen direkten Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft abschließt, sondern mit einer Versorgungseinrichtung. Und diese Versorgungseinrichtung, die übernimmt die Leistungszusage. Ja, nicht den Rechtsanspruch, das ist mal ganz wichtig, aber die Leistungszusage. Die Unterstützungskasse wird hauptsächlich Gutverdienern und Geschäftsführern angeboten, weil man hier Beiträge in unbegrenzter Höhe einzahlen kann. Ja, und dadurch, dass man hier auch eine Entgeltumwandlung anbietet und durchführt, hat man hier unter Umständen einen wirklich starken Steuervorteil. Sprich, der Geschäftsführer oder der Gutverdiener spart enorm viel Steuern ein.
Das heißt, bei Gesellschaftern, Geschäftsführern, die sowieso sozialversicherungsfrei beschäftigt sind, kann man diese steuerfreie Grenze enorm ausnutzen und wirklich ordentlich einzahlen, damit quasi der Geschäftsführer im Rentenalter wirklich was davon hat.
Absolut, genau. Also hier sprechen wir dann über Beiträge. Wir haben eben gesagt, bei der Direktversicherung sind es ja maximal die 584 Euro. Bei der Unterstützungskasse sind es Beiträge von 1.000, 2.000 Euro im
Wahnsinn,
Monat.
Wahnsinn, okay.
Ja, genau.
Der Wortsalat ist ja noch nicht am Ende angelangt, denn wir haben noch einen Durchführungsweg. Man kommt schnell durcheinander. Direktversicherung, Direktzusage, Pensionsfonds, Unterstützungskasse. Also dieser ganze Wortsalat, wie ich ihn so charmant immer nenne, Hat ja noch mehr Durchführungswege, wo du den Pensionsfonds uns auch noch kurz erklärst.
Genau, richtig. Also ich würde jetzt noch zum letzten kommen, zum letzten Durchführungsweg, der eigentlich relevant ist oder einerseits auch wiederum nicht. Das ist der Pensionsfonds. Genau. Der Pensionsfonds spielt in der Entgeltumwandlung, welches ja eine arbeitnehmergerechte Gestaltung ist, eigentlich keine Rolle. Ja, der Pensionsfonds wird in einigen Branchen noch angeboten, weil er eben halt relativ flexibel auch da in der Gestaltung ist, aber spielt keine Rolle für das normale Verhältnis Unternehmer und Arbeitnehmer.
Was sind so die Vor- und Nachteile vom Pensionsfonds?
Also vor allem gibt es da viele Nachteile. Und der Nachteil ist definitiv, dass das Unternehmen in einen sogenannten Pensionssicherungsverein Beiträge zu zahlen hat.
Das ist zusätzlich zu dem Beitrag.
Ja, genau. Mhm. Zusätzlich zum Beitrag. Es ist ein Verein und ein Verein möchte halt Mitglieder haben. Mhm. Genau. Und da muss man sozusagen einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Hinzu kommt, dass der Pensionsfonds eher kurzfristige Renditeinteressen hat, was auch da wiederum wenig interessant ist, weil man ja eine betriebliche Altersversorgung eher für die langfristige Zeit abschließt. Mhm. Und wichtig ist, dass hier eben halt Renditen erzielt werden und vor allem Garantien auch gegeben werden können. Und das ist beim Pensionsfonds nicht möglich. Mhm.
Also auch eine sehr unattraktive Lösung für die betriebliche Altersvorsorge.
Das schon, vor allem für das normale Verhältnis Unternehmer und Arbeitnehmer. Mhm.
Wow, das ist ja für den Otto-Normalverbraucher wirklich gar nicht mehr nachzuvollziehen, welcher Durchführungsweg jetzt welche Einzelheiten hat. Selbst für uns in der Lohnbuchhaltung ist das wirklich schwierig auseinanderzuhalten. Deshalb, der meist durchgeführte Weg ist die Direktversicherung. Mein persönlicher Liebling, deiner glaube ich auch.
Ja.
Kann ich auch für die Kollegen und Kolleginnen bei uns sprechen. Deshalb gehen wir jetzt da nochmal genauer drauf ein. Was hat die Direktversicherung zu bieten?
Genau, die Direktversicherung ist auch mein persönlicher Liebling. Warum? Weil sie schnell und einfach durchzuführen ist. Es funktioniert über die Entgeltumwandlung. Das ist ein einfacher Durchführungsweg, ziemlich simpel für alle auch zu verstehen, auch für das Unternehmen zu verstehen, auch für den Arbeitnehmer zu verstehen und halt gut durchzuführen. Ja. Hinzu kommt natürlich, dass man hier auch über Laufzeiten spricht. Wir sprechen hier über langfristige Laufzeiten, wirklich Jahrzehnte. Und in dieser Laufzeit passiert ja auch das ein oder andere beim Arbeitnehmer.
Oftmals ein Schicksalsschlag, eine längere Krankheit oder ein Arbeitgeberwechsel, hatten wir bei der Einleitung schon kurz drüber gesprochen, dass man sehr flexibel ist.
Absolut, genau. Das ist ja bei der Direktversicherung so schön. Sie ist total flexibel. Einmal, wenn man den Arbeitnehmer, das Unternehmen wechseln möchte, wenn man die Beiträge aussetzen möchte, weil man halt gerade in einer Krankheit steckt oder weil man gerade arbeitssuchend ist oder gerade die Beiträge nicht entrichten möchte. Man kann die Beiträge da flexibel hoch und runter setzen. Man kann aber auch die Beiträge komplett aussetzen. Mhm. Das geht auch, dass man sagt, okay, ich stelle diesen Vertrag zunächst erstmal beitragsfrei und fange dann eben halt ein paar Monate später wieder an. Das ist ausschließlich in der Direktversicherung möglich. Total flexibel ist sie in der Hinsicht. Und das muss sie auch sein, weil man eben halt teilweise über 40 Jahre Laufzeiten spricht.
Genau, das ist ja in der heutigen Zeit normal, dass Arbeitnehmende öfter mal das Unternehmen wechseln, im Durchschnitt, glaube ich, laut Statistik alle 4 Jahre im Moment. Das heißt, wenn jemand ans Alter denkt, muss so eine Zusage oder eine Versicherung muss einfach flexibel sein für alle Lebenslagen und Lebensweisen, wie auch immer. Manche gehen ja auch ein Jahr ins Ausland, machen ein Sabbatical-Jahr und wollen dann ein Jahr quasi keine Beiträge entrichten. Also es ist einfach, die Vorteile überwiegen.
Absolut. Man kann, der Arbeitnehmende kann, wenn er den Arbeitgeber wechselt oder das Unternehmen wechselt, eben den Vertrag einfach mitnehmen. Mhm. Ja, das ist bei der Direktversicherung sehr einfach möglich. Und in der Regel ist es auch so, dass Unternehmen diesen Vertrag dann auch annehmen und bei sich dann unterbringen.
Wobei da möchte ich kurz einschreiten. Es gibt ja diese Regelung, dass quasi das Unternehmen darf eine Versicherungsgesellschaft oder einen Durchführungsweg anbieten und muss es nicht. Also wenn jetzt jemand von der württembergischen Versicherung einen Vertrag mitnehmen will, das Unternehmen, wo du ankommst, aber quasi einen anderen Durchführungsweg, eine Pensionskasse oder eine Unterstützungskasse oder wie auch immer, anbietet, muss das Unternehmen das nicht annehmen, diesen Vertrag?
Das ist leider so, ja, genau. Also dem Unternehmen obliegt es, den Anbieter zu wählen, ja, und auch den Durchführungsweg zu wählen. In der Regel ist es aber die Direktversicherung. Den Anbieter tatsächlich darf das Unternehmen selber bestimmen. Aber in Zeiten von Personalmangel und vor allem, wenn diese Direktversicherung, da gibt es ja auch die schönen alten Verträge, wenn es alte Verträge sind mit guter Garantieverzinsung, ist es eigentlich schade, wenn das Unternehmen eben nicht diesen Vertrag für den neuen Arbeitenden mit übernimmt.
Du sprichst das gerade an, die Altverträge, die waren immer noch so separat zu sehen, gerade bei der Änderung mit dem 15% verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss, den auch seit 1.1.22 Arbeitgebende für Altverträge geben müssen. Willst du dazu auch noch kurz was sagen?
Ja, klar, du sprichst den Zuschuss an.
Richtig.
Ja, den verpflichteten Zuschuss für den Arbeitgeber jetzt. Ne? Genau, seit dem 1.1.2022 ist es verpflichtend, dass für Altverträge, für die neuen ist klar, aber auch für die Altverträge ein Zuschuss gewährt wird vom Arbeitgeber, und zwar von 15%. Diese 15% spiegeln allerdings den Beitrag wider, den das Unternehmen im Vorfeld schon eingespart hat durch die Entgeltumwandlung und durch die Lohnnebenkosten. Ja, also er zahlt jetzt nicht obendrauf, sondern spart im Vorfeld diesen Beitrag ein und gibt ihn einfach nur an seine Mitarbeitenden weiter.
Also vorher hat das Unternehmen wirklich Geld gespart, weil die Nebenkosten hat das Unternehmen zum gleichen Teil auch eingespart, aber jetzt ist es durch die 15% ein bisschen weniger geworden. Spart der Unternehmer denn trotzdem was?
Ja, doch. Also in der Regel ist es so, dass Lohnnebenkosten in Höhe von ca. 20% eingespart werden. Also 5% bleiben da als Ersparnis immer noch über. Der Arbeitgeber und das Unternehmen dürfen auch die weiteren 5% oder auch mehr mitgeben. Wichtig, das hatte ich anfangs erwähnt, dann sind diese Beiträge auch betriebssteuerlich absetzbar. Ja, er darf gerne mehr weitergeben. Pflicht ist aber tatsächlich, sind nur diese 15%.
Und dann haben wir in der Lohnbuchhaltung noch so ein bisschen die Herausforderung, wird aber in der Regel nicht angewandt, dass dieser verpflichtende Arbeitgeberzuschuss kann auch gemäß Formel berechnet werden. Das ist total komplex, das wenden wir eigentlich so gut wie nie an, weil Arbeitgebende auch meistens mehr als die 15% zahlen, bei unseren Kunden zumindest. Aber man kann es auch, also dieser Arbeitgeberzuschuss kann auch auf die tatsächliche Ersparnis der Beiträge berechnet werden oder runtergebrochen werden. Dann sind es tatsächlich manchmal in Einzelfällen 12,33%, wie auch immer. Macht in der Regel keiner, aber das wollte ich nur anschneiden, dass es nicht die 15% tatsächlich, die der Beitragsanteil ist, der
ist richtig.
Verpflichtend ist.
Ja, das ist richtig. Genau, das ist so. In der Regel ist es aber so, dass man sich auf eine gerade Summe einigt. Ja, also in der Praxis ist es eigentlich so, weil es nachher in der Berechnung ein bisschen komplizierter wird und es ist halt schöner, wenn halt gerade Summen da auch stehen. Ja, so wird es eigentlich in der Praxis gehandhabt.
Genau,
ja.
Und in den meisten Verträgen sind dann diese 15% von der Versicherungsgesellschaft meistens schon vorgeschlagen in den Verträgen.
Ja.
Und dann gibt es, wie auch immer, 85 plus 15 oder on top auf die 100.
Genau.
Oder das sind so die meistgewählten Beträge bei uns, die wir in den Direktversicherungen haben.
Genau, also die meisten Unternehmen zahlen schon mehr, weil sie eben halt auch da ein Goodie abgeben an ihre Mitarbeitenden. Und das ist ja heute dann doch ein ordentliches Plus.
Apropos Goodies, wir haben hier eine Reihe an steuerfreien und steuerbegünstigten Goodies, Benefits für euch aufgenommen. Extra in eine Playlist gepackt, schaut gerne mal rein, was ihr euren Mitarbeitenden noch so Gutes tun könnt außerhalb der betrieblichen Altersvorsorge. Da fällt mir gerade ein, bei der Direktversicherung oder bei der betrieblichen Altersvorsorge gab es zum 1.8.22 noch eine Anpassung im Nachweisgesetz. Das hatten wir in den Änderungen zum Jahreswechsel schon angeschnitten, was auch die betriebliche Altersvorsorge betrifft.
Ja, genau. Zum 01.08.2022 hat sich in der Nachweispflicht etwas für das Unternehmen verändert. Und zwar ist das Unternehmen nun schriftlich verpflichtet, seinen Mitarbeitern über alle Entgeltbestandteile zu informieren. Und mit schriftlich meine ich es auch so. Also es ist tatsächlich so, dass man den Mitarbeitern die Änderungen in den Entgeltbestandteilen oder generell die Entgeltbestandteile in Papierform überreichen muss.
Die Schriftform Erfordernis. Da gab es bei uns auch schon die Diskussion, dass wir uns hier so ein bisschen zurückentwickeln, weil man es tatsächlich unterschrieben dem Mitarbeitenden aushändigen muss. Er muss es unterschreiben, dass er es wahrgenommen hat. Genau. Und dann, wenn man papierlos arbeitet, muss es wieder eingescannt werden. Also totaler Quatsch meines Erachtens, aber gut.
Ja, es ist leider so, verändert sich vielleicht aber auch nochmal. Genau. In Zeiten von Umweltschutz und Umweltgedanken sollte man tatsächlich darüber mal nachdenken.
Sollte man, genau. Zu den Nachweispflichten und zum Nachweisgesetz und zu den Änderungen machen wir euch nochmal ein separates Video mit einer Rechtsberatung, wo wir dann nochmal näher auf die einzelnen Punkte eingehen können. Jetzt bleiben wir aber bei der betrieblichen Altersvorsorge. Da gibt es ja auch noch eine Sparte, nämlich die Geringverdiener, wo nochmal ein bisschen extra Regeln gelten, die du uns bestimmt gerne ausführen wirst.
Bei den Geringverdienern ist es tatsächlich auch nochmal in einem separaten Gesetz geregelt. Ja, das ist der Paragraph 100 Einkommenssteuergesetz, der besagt, dass es hier eine Möglichkeit gibt für Geringverdiener, die maximal 2.575 Euro brutto verdienen, dass der Arbeitgeber hier etwas für die Altersversorgung beiseite legen kann und eben sich dadurch auch da Lohnsteuer einbehalten darf. Ja, das ist separat dort geregelt, weil es eine reine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung ist. Also der Arbeitgeber darf maximal 80 Euro im Monat für den Mitarbeitenden weglegen und darf sich aber direkt die Lohnsteuer, und zwar 30% Lohnsteuer einbehalten, die er normalerweise für seine Mitarbeitenden abführt.
Also kriegt der Arbeitgeber quasi einen Zuschuss zu der betrieblichen Altersvorsorge.
So kann man es sehen, genau. Da hat der Gesetzesgeber eine etwas, nochmal eine separate Regelung gefunden, weil Geringverdiener generell ja wenig in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, am Ende eben halt auch weniger bei rumkommt. Und damit da ein bisschen was mehr passiert, besteht hier die Möglichkeit, eben, dass der Arbeitgeber, rein Arbeitgeber, eben halt maximal 80 Euro im Monat nochmal zu sich da einzahlt und etwas mehr Ersparnis daraus hat, als im Vorfeld das mit der Entgeltumwandlung möglich ist, ja.
Also kann man den Geringverdienenden eigentlich auch noch was Gutes tun, wenn eine Gehaltserhöhung ansteht, kann man quasi statt Barlohnerhöhung eine betriebliche Altersvorsorge anbieten, wo der Arbeitgebende dann 30% über die Lohnsteueranmeldung zurückbekommt.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ziemlich lukrativ. Ja, und wird auch gerne angewandt.
Und jetzt haben wir diese Gruppe. Was ist mit den Minijobbern, wo ja die Grenze auch auf 520 Euro erhöht wurde, die Verdienstgrenze? Haben die auch eine Möglichkeit, irgendwas für ihre Altersvorsorge zu tun oder der Arbeitgeber?
Ja, für die Minijobber gibt es auch noch eine kleine Regelung. Das kann ich euch eigentlich nur als Tipp weitergeben. Und zwar liegt ja momentan die Minijobbergrenze bei 520 Euro. Und wenn jetzt der Mitarbeitende herkommt und sagt, okay, ich möchte jetzt ein bisschen mehr leisten, mehr arbeiten, mehr verdienen, könnte man, bevor er in die Versicherungspflicht hineinrutscht, könnte man sagen, okay, ich zahle dir das jetzt nicht aufs Gehalt, also auf diese 520 Euro drauf, sondern eben halt in eine betriebliche Altersversorgung ein, die dann eben halt voll eingezahlt wird. Man zahlt dann den kompletten Beitrag dort ein und der bleibt aber bei diesen 520 Euro und fällt eben halt nicht in die Versicherungspflicht und behält die 520 Euro brutto wie netto. Das ist ein kleiner Tipp, den ich euch mitgeben kann. Gerne könnt ihr euch da an den André wenden für weitere Rückfragen oder an mich.
Ja, super. Das ist ja wirklich ein Trick, der auf eine große Personengruppe zutrifft. Wenn ich an die Gastronomie zum Beispiel denke, wo viele Aushilfen beschäftigt sind, kann man wirklich den Lohn durch eine Direktversicherung oder durch eine betriebliche Altersvorsorge ein bisschen anheben, damit auch diese Personengruppe quasi ein bisschen bevorteilt ist. Gut, dann haben wir jetzt die Durchführungswege und so ein paar Exkurse hinter uns und kommen jetzt zu einem auch sehr spannenden Thema bei der betrieblichen Altersvorsorge, nämlich die Auszahlungsphase. Ist es denn verpflichtend, dass man sich für eine Rentenzahlung oder für eine Kapitalauszahlung entscheidet? Kann man das mischen? Wie wird das steuerlich betrachtet in der Auszahlungsphase? Nicole, klär uns hier mal auf.
Ja, ist auch da wieder etwas komplizierter. Aber wir haben ja die ganze Zeit über die Ansparphase gesprochen. Genau, und wie verhält sich das vor allem in der Direktversicherung, weil das ja wirklich auch der meist und häufigste angewandte Durchführungsweg ist. Wie verhält es sich dann später in der Auszahlungsphase, also zum Rentenbeginn? Da ist es so, dass der Mitarbeitende nicht bei Abschluss entscheiden muss, ob er später im Rentenalter dann die Rente nimmt oder eben halt das Kapital wählt, sondern er hat später die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mich für die Rente entscheiden oder ich möchte mich für das Kapital entscheiden. Er hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mir einen Teil nur auszahlen lassen und zwar ist das möglich, maximal allerdings nur 30% und den Rest lasse ich mir verrenten. Es ist wichtig, dass man zu dem Zeitpunkt dann mit einer Steuerberatung spricht, die einem sagen kann, wie viel Steuern muss man denn da auch wirklich zahlen? Denn es ist leider so, dass die gesamte betriebliche Altersversorgung der Steuer unterliegt. Vor allem bei der Direktversicherung, bei der Pensionskasse und bei der Pensionsfonds kommt hier sozusagen, so genannt, die hundertprozentig nachgelagerte Versteuerung zum Einsatz. Was bedeutet, dass eben halt die gesamten Leistungen zu 100% zu versteuern sind.
Ja. Aber in der Ansparphase hat man die Steuern ja komplett eingespart. Und meistens ist ja in der Ansparphase, wenn man Gehalt bezieht über einen gewissen Zeitraum, verdient man ja mehr als in der Rentenphase. Das ist ja ein geringerer Teil. Deshalb ist die Steuerlast grundlegend eigentlich im Normalfall geringer.
Genau, so ist es. So sollte es sein und so ist es auch in der Regel. Man hat grundsätzlich, auch wenn man später Steuern zahlt, aber nicht annähernd so viel netto eingezahlt, wie man am Ende ausgezahlt bekommt. Zu erwähnen ist aber dennoch, dass auch Krankenversicherung und Pflegeversicherungsbeiträge auf die Leistung fällig werden. Da gibt es allerdings einen Freibetrag und der liegt bei knapp 170 Euro im Monat.
Es gibt natürlich auch geringe Ausnahmen. Das heißt, wenn man jetzt 50 Häuser von den Großeltern erbt und dann Mieteinnahmen hat, zählen die ja gerade bei der Kranken- und Pflegeversicherung im Rentenalter, zählen die dann auch zum Gesamteinkommen dazu. Und dann kann es schon eine höhere Steuerlast geben. Da muss man aber einfach abwägen. Also wenn man das mit 30 schon weiß, dann schließt man eigentlich keine betriebliche Altersvorsorge ab, wenn man schon weiß, dass man quasi so hohe Mieteinnahmen im Rentenalter hat.
Ja, genau. Also man sollte definitiv später eine Steuerberatung da zu Rate ziehen. Das ist schon wichtig, weil man ja auch manchmal vielleicht mit 30 ja gar nicht weiß, was habe ich denn noch für Rentenzahlungen? Was kommt noch auf mich zu? Aber das weiß man dann, wenn man in Rente geht. Und da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, um eben die Steuerlast da gering zu halten. Und da sollte man auf jeden Fall eine Rentensteuerberatung da in Anspruch nehmen.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, was nicht so erfreulich ist, worüber man aber kurz sprechen sollte. Was ist denn, wenn ich jetzt eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen habe und nach 10 Jahren versterbe? Was passiert mit den bereits eingezahlten Beträgen?
Im Todesfall kann man jede beliebige Person eintragen, die dann die Leistung in der Ansparphase erhält bzw. die eingezahlten Beiträge ausgezahlt bekommt. Da kann man jeden eintragen. Und wenn man niemanden einträgt, bekommen es dann die Hinterbliebenen.
Ja, jetzt haben wir alle wichtigen Punkte und die Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge umfassend besprochen. Vielen Dank, Nicole, dass du uns so viel Wissen für die einzelnen Durchführungswege mitgebracht hast.
Ja, ich habe zu danken, André. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich ein bisschen was über die betriebliche Altersversorgung erzählen durfte. Ich hoffe, ich konnte Licht ins Dunkle bringen und es hat euch geholfen. Vielen Dank.
Bestimmt. Genau, wenn ihr noch mehr Beratung durch Nicole möchtet, jede Situation ist individuell, sind die Kontaktdaten unten in der Videobeschreibung eingeblendet. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und liked das Video. Wir freuen uns über jeden Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fachwissen mit euren Lohnexperten von EasyLohn.